Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zum Magazin für Medien und digitale Kultur. Hier im Studio sitzen heute Martin Böttcher
und Vera Linz. Hallo. Die letzten Wochen haben in Deutschland für Aufregung gesorgt. Der Terror sei jetzt endgültig bei uns angekommen, hieß es auf vielen Kanälen. Dann wurde wieder zurückgerudert. Es sei doch trotz der Anschläge und der Amoktaten so sicher wie nie hierzulande. Was aber stimmt denn nun? Beides oder keines von beidem? Wir haben vielleicht ein zu hohes Bedürfnis nach Sicherheit oder nicht. Darüber sprechen wir mit Ulrike Gero vom European Democracy Lab.
WikiLeaks ist wieder einmal Thema hier bei Breitband. Dieses Mal geht es um Kritik an der Enthüllungsplattform. Zum einen, weil WikiLeaks nach dem Putschversuch in der Türkei jede Menge private Daten von Erdogan-Anhängern veröffentlichte. Zum anderen, weil WikiLeaks sich auch in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf eingeschaltet hat. Was das für den einst so guten Ruf von WikiLeaks bedeutet, das wollen wir hier in Breitband besprechen.
Ja, und vorbei kommen wir natürlich auch nicht an dem Ding der letzten Wochen, an Pokémon Go. Wem die reine Jagd nach Pikachu und und wie sie alle heißen, zu langweilig ist. Für den gibt es jetzt inoffizielle fortgeschrittenen Pokémon-Varianten und wir haben sie getestet.
Erst einmal aber Musik. Dub Reggae von System D, einer Band, die den Weg von Marokko nach Leipzig gefunden hat. Hier ist ihr Stück African Morning.
Breitband Topic.
Würzburg, München, Ansbach. Eine Reihe von Anschlägen zwischen Terror und Amoklauf, die für jede Menge Aufregung sorgten. In einer Spiegel-Umfrage kam jetzt heraus, dass 2/3 der in Deutschland Befragten dadurch nicht ängstlicher geworden sind als vorher.
Aber es gibt auch die anderen, die glauben, dass die Welt immer unsicherer wird, die sich bedroht fühlen und nach mehr Schutz verlangen. Und immerhin die Hälfte der Befragten sieht einen Zusammenhang zwischen der deutschen Flüchtlingspolitik und den jüngsten Anschlägen.
Aber haben wir in Europa vielleicht ein übertriebenes Bedürfnis nach Sicherheit, ausgelöst durch ein zu viel Anmeldung, durch zu viel Information, zu viel Berichterstattung? Und wo kommt es her, die europäische Wunschvorstellung nach Sicherheit? Darüber haben wir mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero gesprochen.
Ja, Ulrike Gero ist Gründerin und Leiterin des European Democracy Lab. Und unsere erste, ein bisschen überspitzte Frage an sie war, wird die Welt immer schlimmer oder kommt uns das nur so vor?
Ich glaube, es ist nicht so. Es kommt nur näher an uns herum. Die Welt war immer unsicher. Es gibt ja auch im Internet kursiert gerade eine ganz interessante Auflistung von den Kriegen nach 45. Unsere Narration ist ja, dass es seit 45 keinen Krieg gegeben hat. Europa Friedensmythos. Aber es gibt eine ganz lange Liste von über 200 Kriegen, die trotzdem auf der Welt stattgefunden haben, eben nur nicht bei uns. Und es gab auch immer Terrorakte, eben nur nicht bei uns oder nicht in dieser Häufung. Und deswegen fällt uns das jetzt auf, weil sozusagen die Schwelle an uns heranrückt. Ich glaube, das ist das, was so die Bewusstseinsänderung hervorruft.
Wie lässt sich das denn erklären? Wir haben ja zum Beispiel in Europa eine einzigartige Medienlandschaft, hier in Deutschland auch eine große Vielfalt und trotzdem entstehen da so gefühlt zumindest erstmal eindimensionale Sichtweisen. Wie kommt das?
Also um nochmal Judith Butler zu zitieren, die ja in ihrer großartigen Paulskirchenrede 2012, glaube ich, gesagt hat, die Welt ist immer unsicher, nur jetzt merkt man es eben auch in Europa. Wie kommt dann so eine eindimensionale Berichterstattung zustande? Ich glaube, es ist genau das, weil es für uns das Ungewohnte ist und weil wir mit dem Ungewohnten auf einmal umgehen müssen, dass es jetzt eben auch uns betrifft. Und daraus abzuleiten, das war ja auch der Punkt in der Rede von Judith Butler, dass wir da so eine Art Alleinstellungsmerkmal für uns in Anspruch genommen haben, also für uns die Europäer oder man könnte auch sagen für uns den Westen. Ja, also die Amerikaner hat es ja mit 9/11 eigentlich zum ersten Mal erreicht, dass sie angreifbar sind, verletzbar, verwundbar. Und jetzt erreicht es halt uns in die Mitte nach Brüssel hinein, nach Paris hinein, nach München hinein. Und wir können damit nicht umgehen, weil wir aus diesem Alleinstellungsmerkmal, dass es bei uns eben sicher ist, weil wir sind ja der Westen, wir sind ja das Friedensprojekt, dass wir das irgendwie nicht an uns heranlassen können. Und ich glaube, das, was gerade passiert, ist sozusagen die kollektive Wahrnehmung dessen, dass dieser Alleinstellungsmerkmal oder Anspruch aufgegeben werden muss.
Wir sind ja immer so stolz auf diese westlichen und europäischen Werte, auf Transparenz, Information, Sicherheit. Doch diese Werte scheinen sich jetzt so gegensätzlich zu bewegen. Der amerikanische Autor Ray Kurzweil zum Beispiel meinte kürzlich in einem Vortrag, die Welt sei nicht schlechter geworden, unsere Informationen darüber nur besser. Wäre es also vielleicht besser, weniger zu wissen?
Also erstmal, wenn Sie sagen, die Werte Sicherheit, Transparenz und so weiter, würde ich ja gerne mal antworten wollen, Sicherheit ist nice to have. Ja, natürlich ist Sicherheit was Schönes, aber es ist kein Wert. Man kann auch im Gefängnis sehr sicher sein. Wir konnten auch in der DDR sehr sicher sein, aber Sicherheit ohne Freiheit ist erstmal gar nichts. Und insofern ist man ja auch bei allen großen Philosophen, Juvenal kommt mir in den Sinn, kann man ja immer lesen, dass es nichts Schlimmeres gibt, als sozusagen sein armes, nacktes Leben so zu verteidigen und dafür die eigentlichen Werte zu verraten, für die es sich zu leben lohnt, nämlich die Freiheit. Das heißt, ich glaube, es ist erstmal falsch, dass wir Sicherheit, vielleicht auch Transparenz als Wert verkaufen. Wenn Sie jedes Parteiprogramm der Moderne nehmen, dann werden Sie da finden, es geht immer um Freiheit und Frieden. Es geht nicht um Sicherheit. Das zum einen. Jetzt zu dem Zitat, ist es besser, weniger zu wissen? Ja, das sind schwierige Fragen. Einfache Antworten gibt es nicht. Ich würde mal mich daran erinnern wollen, vielleicht haben Sie den Circle gelesen, dieses großartige Buch über was eigentlich passiert, wenn wir immer mehr Wissen. Und am Ende sieht man ja sozusagen dieses Erschrecken, dass mehr Wissen eigentlich zu immer mehr Angst führt. Das heißt, man verliert ja was mit Wissen? Man verliert ja Vertrauen, dass die Dinge nochmal gut werden. Insofern würde ich sagen, Wissen ist gut, Vertrauen ist besser. Aber trotzdem glaube ich, dass auch reines Wissen, wenn nicht vom Vertrauen unterfüttert, dass es trotzdem sich zu leben lohnt und immer wieder aktiv zu sein, die Dinge zu gestalten, dass es, wenn es nur in diese Richtung von nur Wissen transparent geht, ohne eine emotionale Abpufferung, dass trotzdem alles gut ist und dass man darauf vertrauen kann, dass dann reines Wissen nicht hilft.
Ich denke, diese ganze Diskussion über Sicherheit, Unsicherheit hat auch so eine therapeutische Komponente. Man hat Angst, man ist erschrocken und man redet darüber, um sich seiner selbst zu vergewissern. Und dann gibt es Medien, die sagen, wir leben ja trotzdem noch so sicher wie nie. Und andererseits sehen wir, dass doch eine gewisse Unsicherheit heranrückt, dass es diese vielen Kriege gibt, von denen Sie gerade berichtet haben. Was stimmt denn nun eigentlich?
Naja, also leben wir so sicher wie nie, auf eine gewisse Art und Weise schon. Also wir leben sicherlich etwas weniger unsicher als im Mittelalter oder als heute noch. Ich denke, ich war jetzt letztens mal in Kingston in Jamaika. Ja, also wenn dann irgendwie so ein paar Meter von ihnen so eine Schießerei losgeht, das sind wir natürlich alles nicht gewohnt. Wir sind auch bürgerkriegsähnliche Zustände nicht mehr gewohnt, wo auf einmal geputscht wird und geschossen wird und das erregt uns. Auf der anderen Seite ist hier natürlich Ulrich Beck anzuführen mit seinem famosen Buch Der Risikogesellschaft. Wir haben einfach jede Menge Risiken in der heutigen Gesellschaft, die einfach nur so sublimiert sind, dass wir sie nie auf uns beziehen. Und deswegen ist natürlich das, was dann so in München passiert oder so, wenn es dann unvorbereitet kommt, schockhaft kommt und natürlich auch mit einer brutalen Gewalt kommt, sind das dann immer die Risiken, gegen die wir meinen, uns massiv schützen zu müssen, während wir eigentlich permanent alle möglichen anderen Lebensrisiken ausblenden.
Aber was bedeutet das für die Medien? Heißt das, wir müssen auch die ganze Zeit immer wieder darauf hinweisen, dass die Gefahr gar nicht so groß ist, wie sie jetzt in diesem Augenblick gerade erscheint und immer wieder diesen Vergleich anbringen mit den Verkehrstoten oder sowas? Oder müssen die Medien, können die Medien trotzdem in solchen Situationen, müssen draufhalten und zeigen und im Zweifelsfall auch in Kauf nehmen, dass wir alle durch Angst vor Terror erschreckt werden?
Also ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Medien ist, diese Terrorbedrohung kleinzureden und da sozusagen davon abzulassen. Aber die Frage ist natürlich, wie wir damit umgehen. Das heißt, das Risiko wegzureden ist sicherlich nicht die Aufgabe. Aber zu sagen, ist die Antwort nicht trotzdem Gelassenheit, anstatt immer der Ruf nach mehr Überwachung, mehr Kameras, jetzt vielleicht sogar die Bundeswehr im Einsatz zur Stabilisierung der inneren Ordnung, das halte ich eben für problematisch. Das Problem scheint ja zu sein, dass wenn wir solche Events wie in München oder in Ansbach uns vor Augen führen, dann steht die Politik immer unmittelbar in der Notwendigkeit, etwas zu tun. Und zwar unmittelbar. Sie muss sofort beweisen, dass sie etwas tut. Jetzt ist natürlich im buddhistischen Sinne der Gelassenheit, ist ja nichts tun, nicht nichts tun, sondern bewusstes Zurückhalten. Also auch Gelassenheit ist ja etwas Positives oder etwas Aktives. Ja? Gelassenheit ist ja nicht weggucken, sondern Gelassenheit ist zu sagen, ich sehe das Risiko, aber ich bleibe gelassen. Das heißt, die Antwort ist nicht, das Risiko wegzublenden, sondern trotzdem zu fragen, ist denn das Aufschrauben des Sicherheitsapparates die eigentlich richtige Antwort? Ich würde einfach mal die These wagen wollen, dass noch mehr Überwachungskameras in München den nächsten psychisch derangierten Täter nicht davon abhält, dergleichen zu begehen, weil was? Diese Leute, wenn wir jetzt mal diese These wagen, es war ja kein Terroranschlag, dass die ja im Grunde im Zweifelsfall psychisch labil sind und im Grunde ja nach was suchen? Nach Aufmerksamkeit. Ja? Das sind ja meistens Menschen, die Kränkungsgeschichten hinter sich haben und die eben in Verzweiflung, in psychischer Verzweiflung sind. Das heißt, die suchen Aufmerksamkeit, die man ihnen in der Gesellschaft nicht gegeben hat und die erlangen sie dann, vor allen Dingen in diesen Zeiten, natürlich durch solchen einen Amoklauf, der jetzt natürlich noch mal medial wahnsinnig transportiert wird. Das heißt, im Grunde liefern wir denen ja gerade eine Autobahn, ihr eigenes Leid im Moment medial zu transportieren. Wenn das die Analyse ist oder man da vielleicht einen Punkt haben kann, dann ist ja die Antwort nicht das Hochschrauben von Terror oder von Überwachungskameras, dann ist die Antwort vielleicht eher präventiv, zu sagen, wir brauchen einfach mal, dass wir uns mehr um diese Leute kümmern. Wir brauchen vielleicht tatsächlich mehr Geld für Psychologen.
Und wäre auch eine Antwort, nachhaltiger zu berichten? Sie sagten ja eingangs, wir sind darum auch so erschrocken angesichts des Terrors, weil wir immer so in dieser Blase gelebt haben, es ist Frieden, wir haben keinen Krieg und die Kriege, die es gibt, sind ganz weit weg. Und eine These von Ihnen lautet ja auch, es gibt keinen elitären Anspruch auf Sicherheit, also kein Gebiet kann für sich in Anspruch nehmen, wir sind hier für immer sicher. Und andererseits sehen wir ja, dass wir, wenn mal über Kriege in Sudan oder in anderen Ländern weit weg berichtet wird, sich kaum jemand dafür interessiert. Müssen wir also auch unseren Blick öffnen für die Krisen um uns herum, auch wenn sie weit weg sind?
Also tatsächlich glaube ich, dass, wenn man jetzt nochmal die belgische Psychoanalytikerin Luce Irigaray zitieren möchte, dass die immer unter dem schönen Begriff Welt teilen argumentiert, dann kann man tatsächlich als Europäer kein Sicherheitsbedürfnis für sich generieren oder reklamieren, das nicht jedem anderen Erdenbürger auch in der gleichen Form zustehen würde. Und ich glaube, das ist natürlich so eine Asymmetrie, die wir immer noch in unserem Diskurs haben, nämlich, dass wir ein irgendwie übergeordnetes Sicherheitsbedürfnis hier für uns geltend machen können und dürfen. Und dem ist natürlich hinzuzufügen, dass klar, das ist alles weit weg, was da so passiert in Afrika oder in Russland, in China. Auf der anderen Seite wissen wir aber, und da ist eher Wissen, was verdrängt wird, dass wir natürlich eine Mitverantwortung haben. Das heißt, die Prozesse dieser Welt gestalten sich ja nicht von ungefähr. Also der ISIS hat ja auch was mit dem Westen zu tun, der ISIS hat was mit Amerika zu tun. Osama Bin Laden wurde sozusagen von den Amerikanern angefüttert, bevor er Terrorist war. Das heißt, wir produzieren diese Prozesse ja auch. Das kann man natürlich auch noch ökonomisch ausdehnen. Man kann auch sagen, dass vieles von dem Leid oder der Asymmetrie in der Welt natürlich strukturelle Gewalt ist, die im Grunde dadurch verursacht wird, dass es uns hier verhältnismäßig gut geht, weil wir das natürlich zu einem gewissen Teil irgendwo auf Kosten, Klammer auf, Ausbeutung, Klammer zu, der anderen machen. Dass solche Prozesse dann in den verschiedenen Schlaufen sowas erzeugen wie strukturelle Gewalt und dass man gegen diese strukturelle Gewalt mit realer Gewalt dann reagiert, das ist, glaube ich, der Prozess. Und das Sichtbarmachen dieses Prozesses würde ja wahrscheinlich helfen, das mal einzuordnen. Also auch die Flüchtlingskrise fällt ja nicht vom Himmel. Das sind ja Kriege, die gemacht wurden durch Prozesse, die gemacht und gestaltet wurden und de facto auch von uns.
Nochmal zurück zu dieser Frage, Europa sicherer Hafen. Jeder Journalist lernt ja in seiner Ausbildung, dass es so etwas wie Nachrichtenwertfaktoren gibt. Also ein Ereignis, das in der Nähe passiert, ist immer berichtenswerter als etwas weiter Entferntes, das die Menschen stärker berührt. Wäre es Aufgabe des Journalismus, diese Mechanismen zu durchbrechen, also nicht mehr auf das Informationsbedürfnis der Nutzer zu setzen, sondern eine, ja, lassen Sie uns die Agenda der Aufklärung nennen, also vielleicht mehr vom großen Ganzen als auch immer dieses auch Deutsche unter den Toten. Gibt es dafür überhaupt ein Publikum?
Ja, absolut. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Also Aufklärung durch sozusagen die Öffnung des Horizontes und das würde ich tatsächlich als aufklärerische Mission eines vor allen Dingen investigativen Journalismus bezeichnen, dass diese Zusammenhänge hergestellt werden müssen und eben deutlich gemacht werden müssen, damit nicht immer nur auf dieser Betroffenheitslinie argumentiert wird. Es waren auch 3 Deutsche in diesem Flugzeug, es waren auch 3 Deutsche unter den Erdbebenopfern, denn dann sind wir ja genau wieder bei diesem Punkt, den ich eben mit Weltteilen von Luis Irigaray machen wollte. Die anderen sind auch gestorben und sind auch Menschen. Und natürlich ist sozusagen das, was einen umgibt, immer näher an einem dran. Das kann man schon verstehen. Aber diese Öffnungsagenda in den Köpfen hinzubekommen, dass wir hier tatsächlich Welt teilen und dass es relativ unerheblich ist, ob ein Deutscher stirbt oder ein Nigerianer, das wäre tatsächlich eine Leistung, der wir uns zumal in einer immer vernetzteren Welt, da sollten wir uns zumindest auf die Suche machen. Das wird ja jetzt nicht von heute auf morgen auf übermorgen passieren. Aber es ist schon relativ frappierend zu sehen, dass wir sonst ja immer sehr bereit sind, die Welt als Ganze zu erfassen. Ja, Handelsströme, Pipelines, Roaminggebühren, Satelliten, das ist immer irgendwie ganz. Da ist völlig klar, dass wir da so eins sind und die Welt ist eins. Aber wenn es dann darum geht, wer ist betroffen und worüber berichten wir, dann ist das eine ganz weg und interessieren tun in diesem Fall dann eben nur die Deutschen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn der Journalismus in diese Richtung gehen könnte.
Eine Art Wunsch an den Journalismus von Ulrike Gero vom European Democracy Lab. Mit ihr redeten wir über das Bedürfnis nach Sicherheit. Nachzuhören ist das Ganze auch noch einmal auf unserer Breitbandseite.
Ja, Sicherheit, die wünschen sich natürlich auch viele Menschen in der Türkei, aber zumindest für die Gegner von Präsident Erdogan und auch für viele Journalisten ist sie nicht gegeben. Darüber sprechen wir gleich. Vorher Netzmusik, und zwar vom Libanesen Sharif Megarbane. Auf seinem Label Histology Records finden sich fast 70 Veröffentlichungen, für die er durch viele Länder Afrikas und Europas gereist ist, die unterschiedlichsten Zusammenarbeiten gesucht hat und die jeweiligen lokalen Einflüsse auf sich einwirken ließ.
Herausgekommen sind dabei interessante Musikhybride, beim vorgestellten Pacific Skyline etwas irgendwie eine Mischung aus Easy Listening, Western Soundtrack und Bahnhofskino.
Thank you.
2 Wochen liegt er jetzt zurück, der gescheiterte Armeeputsch in der Türkei. Und der türkische Präsident Erdogan geht seitdem mit großer Entschlossenheit gegen seine Gegner vor. Eine Säuberungswelle geht durchs Land, auch mit Folgen für die türkische Medienlandschaft. Zeitungen, Webseiten, TV- und Radiosender wurden geschlossen, Dutzende Journalisten verhaftet. Aber wie viel bekommt man davon mit, wenn man als ausländischer Journalist in die Türkei fährt? Und ich frage mich, Martin, als erstes, fährt man da überhaupt hin? Traut man sich das überhaupt? Martin, du hast dich getraut. Du warst nämlich gerade in Istanbul, bist vor ein paar Tagen zurückgekehrt. Hattest du keine Bedenken, dorthin zu fahren?
Doch, natürlich hatte ich Bedenken, dahin zu fahren. Aber ich habe da so relativ unjournalistisch an einem großen Schwimmrennen teilgenommen, bin quer durch den Bosporus geschwommen und das war schon so lange geplant und dann habe ich einfach, weil ich mich eben so drauf gefreut habe, trotz der ganzen Meldung und erst die Anschläge oder der Anschlag am Flughafen Atatürk und dann später eben der Putschversuch, habe ich das ja eigentlich wider besseren Wissens durchgezogen.
Man hört ja jetzt in den Medien auch mal so ein bisschen, es fahren viel weniger in die Türkei, der Tourismus ist eingebrochen. Wie war das bei dir? Warst du einer der wenigen oder war das trotzdem gut besucht?
Also das Rennen, da sind 2000 Leute nehmen da teil und da haben auch 2000 Leute teilgenommen. Allerdings sind viele von den ausländischen Leuten, die sich dafür eigentlich gemeldet haben, nicht gekommen. Das wurde dann, glaube ich, aufgefüllt mit türkischen Startern. Vielleicht so symptomatisch. Ich wurde am Flughafen von einem Shuttlebus abgeholt. Da waren 15 Plätze drin. Ich war der Einzige, der da drin saß. Bin dann also ganz allein vom Flughafen in die Stadt gefahren worden.
Wegen der Zustände vor Ort, auf die wir jetzt mal zu sprechen kommen wollen, man stellt sich das ja so ein bisschen hier aus deutscher Perspektive vor wie ein Ausnahmezustand, wenn man an die Türkei denkt. Auch natürlich durch diese mediale Berichterstattung. Bekommt man denn von all diesen politischen Unruhen, die hier sehr präsent sind, überhaupt etwas mit?
Also wirklich nur relativ wenig, habe ich zumindest mitbekommen. Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv, weil ich alleine in diese 18-Millionen-Stadt da fahre, ein paar Tage bin. Aber was mir so aufgefallen ist, von den Verhaftungen selber habe ich gar nichts mitbekommen, sondern nur aus den Medien erfahren, aus den deutschen Medien. Man sieht da unglaublich viele Flaggen, türkische Fahnen. Das ist inflationär, wo die überall hängen, in allen Größen und werden da überall auf der Straße verkauft und sowas. Was ich noch gesehen habe, ein paar Kasernen sind blockiert nach wie vor mit so Lastern, LKW, damit da wahrscheinlich die Panzer nicht rausfahren können. Ich habe auch so das ein oder andere Gespräch geführt. Zum Beispiel habe ich so einen Luxemburger getroffen mit türkischen Wurzeln, der vor ein paar Monaten erst nach Istanbul gezogen ist. Der kann Türkisch sprechen, Französisch sprechen, Englisch sprechen. Gar nicht so häufig vorkommende Kombination, diese drei Sprachen zu beherrschen. Und der hat sich natürlich so Annäherung der Türkei an die EU da mit diesem Wissen so ein bisschen was versprochen. Der war relativ verzweifelt. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten, progressiven Leuten, die sich da was aufgebaut haben. Vielleicht das Auffälligste, wenn man in der Türkei ist, das nur ganz kurz, wenn man da den Fernseher einschaltet, dann merkt man erst dieser ja so ein bisschen abstrakte Begriff Gleichschaltung, was der überhaupt bedeutet. Die ersten 8 Programme oder so zeigen alle die gleichen Bilder und immer diese Fahnenmeere, diese Aufmärsche in der Türkei, so als Beweis, das Volk hat sich gegen den Putsch gestellt, das Volk in seiner Gesamtheit ist für Erdogan, was natürlich eine sehr manipulative Berichterstattung ist.
Und was denkst du jetzt nach deinem Besuch über die Berichterstattung in den deutschen Medien über die Türkei? Ist das eine große Diskrepanz oder konntest du da dennoch irgendwie was anschließen?
Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es die gibt, weil die meiner Ansicht nach dieses Gegengewicht ist zu der Berichterstattung in der Türkei. Was bei uns stattfindet, zum Beispiel in so Talkshows, Diskussionsrunden, da gibt es ja wirklich noch Gegenpole, die meiner Ansicht nach, so wie ich das mitbekommen habe, in der Türkei, im türkischen Fernsehen, so gar nicht mehr gepflegt werden. Wenn da Leute miteinander diskutieren, dann sind die eigentlich alle einer Meinung. Trotzdem geht mir manchmal hier in der deutschen Berichterstattung verloren, dass eben Erdogan doch sehr, sehr viele Anhänger auch hat, die das alles begrüßen, was da gerade stattfindet.
Zumindest wird es nach außen sehr stark sichtbar. Das ist natürlich schwierig, wenn viele Zeitungen jetzt verboten worden sind, wie die sich nach außen sichtbar machen sollen. Aber was denkst du jetzt über die Türkei? Wie war dein Lebensgefühl dort? Das ist ja doch ein Land, wo viele von uns immer wieder eigentlich hinreisen.
Genau. Ich war froh, als ich wieder raus war, weil ich das nicht aus meinem Kopf rausbekommen habe, was da gerade im Land trotzdem alles stattfindet. Aber finde es natürlich total schade, was da gerade passiert. Diesen ganzen progressiven Leuten wird, glaube ich, viel genommen. Und ich glaube, dass wir uns in den folgenden Jahren noch sehr, sehr viel mit diesem Thema auseinandersetzen werden müssen.
Ein subjektiver Eindruck also von Martin Böttcher, mitgebracht aus Istanbul. Gerade war er da gewesen. Breitmann macht jetzt weiter mit einem kleinen Retro-Trip. Secrets to Yourself, ein Song des Holländers WJLP. Klingt mehr als nur ein bisschen nach dem Swinging 60s.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wieser. Hallo Tim.
Hallo.
Darknet, man muss es fast schon sagen, ist das Schlagwort der Woche nach dem Amoklauf in München. Der Täter soll sich nämlich seine Waffe über das Darknet besorgt haben und jetzt wird über diesen Teil des Internets diskutiert.
Und das nicht immer kompetent. Tim, du hast die Debatte in dieser Woche verfolgt. Wie bewertest du die?
Ja, einige haben anscheinend noch nie etwas vom Darknet gehört. Für sie ist das jetzt wahrscheinlich so etwas wie der dreckige Hinterhof des Netzes mit schmutzigen Geschäften. Es gibt Überlegungen, zum Beispiel vom rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin, etwas Licht in diesen dunklen Teil des Netzes zu bringen, so der Politiker wörtlich im dpa-Interview. Allerdings warnt auch er vor schnellen Schlüssen und Stereotypenforderungen. Dem Chaos Computer Club ist wichtig, dass das Darknet nicht grundsätzlich verteufelt wird. Eigentlich sei es nämlich zum Schutz von Verfolgten in Diktaturen entwickelt worden, um sich anonym informieren und eben auch kommunizieren zu können. Forderungen nach Zensur seien Quatsch, so Chaos Computer Club-Sprecher Linus Neumann hier im Deutschlandradio Kultur.
Wir sind einfach nicht in der Lage, in diesem Darknet eine Zensur auszuüben. Wir sind auch nicht in der Lage, den Zugang zu diesem Darknet zu verhindern, ohne massive Einschnitte unseres Rechts auf freie Meinungsäußerung und massive Einschnitte unseres Rechts auf Schutz unserer Telekommunikation hinzunehmen. Dann wären wir in China und selbst in China gelingt es nicht.
Zum Darknet hat sich in dieser Woche auch BKA-Chef Holger Münch geäußert. Allerdings blieb auch er eher zurückhaltend in seiner Bewertung. Zum Thema Waffenkauf wies er lediglich darauf hin, dass es ihn gebe, aber zum Glück nicht in der Menge, wie zum Beispiel bei Betäubungsmitteln.
Ja, und auch über sogenannte Killerspiele wird nach dem Amoklauf wieder diskutiert. Jetzt übrigens auch mit einer ersten Konsequenz. Die zieht der Sender Pro7 Max. Was hat er vor?
Ja, eigentlich wollte der Sender Counter-Strike-Turniere übertragen. Damit sollten Vorbehalte gegen Ego-Shooter ausgeräumt werden. Jetzt wurde aber bekannt, dass der Täter von München angeblich leidenschaftlich Counter-Strike gespielt hat. Damit greifen dann auch wieder alte Reflexe, anscheinend auch bei Pro7 Max. Die geplanten Übertragungen wurden mit Verweis auf die Ereignisse abgesagt. Für den Journalisten Christian Schiffer ist die neue Diskussion um Killerspiele der Fail of the Week. Im Zündfunk-Blog des Bayerischen Rundfunks schreibt er, dass Counter-Strike nicht gewaltverherrlichend sei, sondern mehr eine Art Räuber und Gendarm des digitalen Zeitalters. Zudem gäbe es keine nachhaltigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Wirkung von Ego-Shootern. Die Debatte lenke nur von den eigentlich wichtigen Fragen ab, zum Beispiel, warum es zu wenige Schulpsychologen gäbe.
Nach diesen emotionalen Debatten noch die merkwürdigste Meldung der Woche. Für die hat der Deutsche Olympische Sportbund gesorgt. Er will nämlich Firmen die Nutzung von Hashtags verbieten, was für eine ganz schöne Verunsicherung sorgen dürfte. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, es geht um Unternehmen, die keine offiziellen Sponsoren der Olympischen Spiele sind. Sie sollen Hashtag Rio 2016, Hashtag Olympische Spiele und Hashtag Olympia nicht nutzen dürfen. Putzig, aber der Deutsche Olympische Sportbund beruft sich damit auf die Richtlinien des IOC. Da heißt es nämlich, dass nur offizielle Partner mit den Spielen werben dürfen. Tatsächlich sind die Begriffe auch markenrechtlich geschützt. Das bedeutet aber nicht, dass man sie deswegen auf keinen Fall in einem Tweet verwenden darf. Das sagen zumindest einige Juristen. So zitiert Spiegel Online den Medienanwalt Carsten Ulbricht. Beschreibende Sätze bei Twitter wie "Wir freuen uns auf Rio 2016 Hashtag" können gesetzlich keine Markenverletzung sein.
Aber wer freut sich noch? Das ist die Frage. Wir werden die Diskussion verfolgen. Mal gucken, was bei rauskommt am Ende. Tim Wiese mit den Medien und Meinung. Vielen Dank dir. Und apropos Sport, da soll es ja, darum soll es ja auch bei Olympia angeblich auch noch gehen. Und wir widmen uns darum jetzt dem Surfen, Yevgeny Taylor mit seinem Longboard-Song.
Breitbandbesprechung.
Demokratisierung von Informationen, so nennt WikiLeaks-Gründer Assange das Prinzip der Enthüllungsplattform WikiLeaks, brisante Dokumente offenzulegen, um so auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen. Dieses Versprechen wurde auch immer wieder eingelöst. Große Debatten gab es zum Beispiel im Jahr 2012 um das Video Collateral Murder, das zeigt, wie US-Soldaten Unschuldige töten.
Genauso gibt es aber auch immer wieder Kritik an WikiLeaks und die lässt besonders dann aufhorchen, wenn sie aus den Reihen von Netzaktivisten kommt. Im aktuellen Fall geht es um die Veröffentlichung von E-Mails, einmal im Zusammenhang mit der türkischen AKP und zum zweiten geht es um E-Mails von US-Demokraten. Frage an unseren Kollegen Philipp Banse, was ist da genau passiert?
Naja, also was passiert ist, nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei hat WikiLeaks 300.000 E-Mails aus Postfächern der Erdogan-Partei AKP ins Netz gestellt und kurz vor dem Parteitag der amerikanischen Demokraten veröffentlichte WikiLeaks rund 20.000 E-Mails, die ranghohe Mitglieder des Democratic National Committee, also dieser Parteiführung, zwischen Januar und Mai dieses Jahres sich verschickt und zugeschickt hatten. Und das ist passiert und da hat es auch natürlich Medienberichterstattung gegeben und das hat für viel Aufruhr gesorgt.
Ist das ein Zufall, dass das gerade diese beiden Geschichten jetzt gerade passieren?
Das kann man natürlich immer schwer sagen. Ich glaube nicht daran. Also natürlich ist WikiLeaks daran interessiert, Aufmerksamkeit zu erregen. Und wenn sie dann auf welchem Wege auch immer an 300.000 E-Mails aus der AKP bekommen und die dann kurz nach dem Putsch veröffentlichen, dann haben sie das ja auch selber gesagt, hat das einen Zweck. Sie wollten quasi klar machen, mit welchen Mitteln die AKP diesen Putsch nutzt, um selber die Macht auszubauen. Konkret wie Erdogan nutzt das, um seine Macht auszubauen. Und auch bei den Demokraten haben sie mit ihrem Ziel und ihrem Anliegen nicht hinterm Berg gehalten, nämlich die Demokraten zu schwächen bzw. aufzudecken, wie Bernie Sanders, der Gegenkandidat von Hillary Clinton lange Zeit, wie der eben benachteiligt wurde und Hillary Clinton von der Parteiführung bevorzugt wurde.
Du sagtest, es gab große mediale Aufregung um diese Leaks. Grundsätzlich ist es ja schon oft so, dass WikiLeaks Dinge nach außen bringt, die durchaus auch einen demokratischen Mehrwert haben, sage ich jetzt mal. Wie war es denn in diesem Fall? Wie würdest du das bewerten?
Also ich würde sagen, der Informationswert war sehr überschaubar. Also verglichen mit den anderen Sachen, die sie gemacht haben ja in der Vergangenheit und wo sie auch viel Aufregung und tatsächlich wichtige Informationen verursacht und veröffentlicht haben, ist das hier anders. Also bei den Demokraten, da kann man sich noch drüber streiten, da sprach halt aus diesen Mails so ein bisschen die News, dass eben, wie ich es gesagt habe, die Parteiführung der Demokraten sehr viel dafür getan hat, um Hillary Clinton als Präsidentschaftskandidatin zu platzieren und sehr viel gegen Bernie Sanders, ihren Gegenkandidaten, unternommen hat. Ja, das ist sicherlich eine Nachricht. Ob es jetzt rechtfertigt, sich so mit Russland vielleicht womöglich wahrscheinlich auch in ein Bett zu legen, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Viel noch eindeutiger sieht die Bilanz bei diesen AKP-Mails aus. Da sind Telefonnummern, Adressen, E-Mails von sehr, sehr vielen tausenden AKP-Mitgliedern veröffentlicht worden, ohne deren Zutun, ohne dass sie sich was zu Schulden haben kommen lassen. Und da waren eben sehr viele Frauen auch darunter. Und das ist, denke ich, nicht zu verantworten, dass da einfach Leute, die einfach in einer Partei sind, nun öffentlich da quasi ihre Daten im Netz finden. Und wer weiß, wie mit Frauen und wie mit politischen Gegnern in der Türkei umgesprungen wird. Und wer auch weiß, dass hunderte Frauen ermordet werden und sich verstecken müssen vor ihren Familien, vor ihren Ehemännern, vor ihren Ex-Partnern, der weiß und kann ermessen, glaube ich, dass das nicht gerechtfertigt war, diese Daten zu veröffentlichen.
Aber warum gefährdet denn WikiLeaks seine Glaubwürdigkeit? Was steht dahinter?
Ich glaube nicht, dass sie die Glaubwürdigkeit wissentlich gefährden. Also ich glaube, dass WikiLeaks natürlich ein bisschen aus dem Fokus rausgerutscht ist und jetzt mit solchen Aktionen sich natürlich wieder in den Mittelpunkt spielen will, auch um Spendengelder einzuwerben, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ja, ich kann es schlecht abschätzen. Ich meine, ich weiß es nicht. Julian Assange hat sich über WikiLeaks, über den Twitter-Account einigermaßen dazu geäußert und ich glaube, die schwenken einfach wieder auf ihre alte Politik zurück, dass sie glauben, glauben, nur die reinen Daten könnten da Erkenntnisse wecken, die reinen, unbearbeiteten, ungeschwärzten Daten. Davon waren sie ja schon mal abgerückt im Rahmen dieser ganzen anderen großen Publikationen, wo sie dann eben mit Spiegel und Guardian und anderen zusammengearbeitet haben, um eben abzuwägen, welche Daten müssen und können wir veröffentlichen und was müssen wir schwärzen, wo müssen wir Unbeteiligte schützen. Und da sehe ich das jetzt eindeutig wieder ein Rückschritt zu einer, eigentlich finde ich, einer Praxis, die sich als obsolet und unverantwortlich erwiesen hat, nämlich die Sachen einfach ins Netz zu stellen.
Könnte man das als Höhepunkt interpretieren eines schon länger laufenden Prozesses, also Stichwort Brain Drain, dass die Ressourcen zurückgehen und so weiter?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass ja jetzt auch klar geworden ist, dass verantwortungsvolle Leaker, nicht zuletzt Edward Snowden, sich sehr wohl an journalistische Institutionen wenden können und sicher gehen können, dass die halt verantwortungsvoll mit diesen Daten umgehen. Anfangs war es ja immer dieser Vorwurf, ja, wenn wir dann zur New York Times gehen, dann halten die das womöglich unter dem Deckel mehrere Jahre, weil sie fürchten, dass es da Konflikte mit der Regierung gibt. Aber mittlerweile gibt es ja so viele auch alternative Publikationen, die aber journalistische Kriterien anwenden und sehr verantwortungsvoll mit sowas umgehen, dass so Plattformen, die das einfach so ins Netz stellen, glaube ich, mittlerweile zu so einer Art Pastebin, so Veröffentlichungsplattform eigentlich für den Rest verkommen ist. Also für Geheimdienste, für Hacker, für Leute, die einfach keinerlei journalistisches Interesse und keinerlei Verantwortung verspüren.
Was glaubst du, was bedeutet das für die Zukunft von WikiLeaks?
Ich glaube, dass sie mit sowas an Reputation verloren haben. Also da glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass verantwortungsvolle Leute, die Daten haben und denen an einer Verbesserung, an einer verantwortungsvollen Verbesserung der Verhältnisse gelegen ist, jetzt noch zu WikiLeaks gehen können. Die gehen dann zu Intercept oder irgendwem anders, aber nicht mehr zu WikiLeaks. Und ich glaube, damit haben sie sich extrem geschadet. Und das hat ja auch die Soziologin Sana Tufekci geschrieben in ihrem Essay in Huffington Post, dass sie halt sagt, also diese Sachen haben dem Kampf für mehr freies und ein offeneres Internet haben mehr geschadet, als Erdogan das machen kann, weil einfach private Informationen veröffentlicht wurden und auch westliche Medien diese publiziert haben, ohne eben nochmal quer zu checken. Das muss man auch sagen. Ne? Also Wired und andere, die haben halt dann auf diese E-Mails der AKP gelinkt und gesagt, was in diesen E-Mails enthalten sein könnte. Ja, ohne selber mal reinzugucken, was denn tatsächlich drin ist. Und trotzdem haben sie verlinkt und das auch inzwischen bereut und als Fehler bezeichnet.
Philipp Banse über die Kritik an den jüngsten Veröffentlichungen von WikiLeaks. Vielen Dank für das Gespräch. Weiter geht's mit Netzmusik von den 3 Chainz.
Mit denen begeben wir uns in die Hot Nights in Los Angeles, die offenbar einer Krimiserienwelt entstammen, bei denen die Polizisten dicke Schlitten, weiße Anzüge und Föhnfrisuren tragen. Jedenfalls wäre das Instrumentalstück, das wir jetzt hören, der perfekte Soundtrack dazu.
Hot Nights in Los Angeles, Three Chain Links. Seit 2,5 Wochen gibt es Pokémon Go auch in Deutschland. Nach wie vor besteht das Hauptziel ja darin, durch die Stadt zu laufen und auf dem Smartphone Ausschau nach Pokémons zu halten. Die virtuellen Monster werden auf einer virtuellen Karte angezeigt, die die reale Welt wiedergibt und können dann von den Spielern eingefangen werden.
Das hat am Anfang für viel Begeisterung gesorgt, aber wie gesagt, am Anfang, denn inzwischen ist das einigen zu langweilig und deshalb haben sie angefangen, das Spiel zu optimieren. Unser Kollege Markus Richter hat sich Pokémon für Fortgeschrittene einmal angeschaut und wie er versichert, natürlich aus rein journalistischen Gründen.
Oh toll, noch ein Taubsi, yay! Berlin ist mal wieder typisch Berlin. Alles, was es hier gibt, sind Ratten, Tauben und Psychos. Und das ist auch in Pokémon Go so. 250 Pokémon gibt es in dem Spiel, aber in Berlin finde ich vor allem diese drei. Aber das Motto, gotta catch them all, ich muss sie alle fangen, ist so natürlich schwierig umzusetzen. Aber es gibt sie ja, diese anderen, diese seltenen Pokémon, irgendwo da draußen, aber wo?
Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Pokémon Go Tutorial.
Das Netz weiß Hilfe. Ich hatte schon von einem Projekt gelesen, das die Daten aus Pokémon Go ausliest und anzeigt, wo man welches Pokémon finden kann, aber das war mir zu anstrengend. Man muss dafür Dinge runterladen, auf dem Rechner installieren und sogar die Kommandozeile benutzen. Dafür bin ich dann doch zu faul. Und damit bin ich auch nicht allein, wie ich bei YouTuber Superbuddy lerne.
Dürfte sich mittlerweile bei dem ein oder anderen herumgesprochen haben, wir reden von Pokevision.
Pokevision ist eine mobile Webseite, die für einen beliebigen Ort anzeigt, welche Pokémon noch wie lange dort in der Nähe sind. So kann ich ganz genau sehen, ob es sich nicht doch noch lohnt, einen kleinen Umweg zu machen und stelle fest, um die Ecke meines Wohnorts gibt es ganz in der Nähe ein Mauzi-Pokémon, das mir bis jetzt noch gefehlt hat. Aber auch wenn ich jetzt besser Pokémon fangen kann, wird das Spiel langsam frustrierend. Irgendwann habe ich in meiner Umgebung doch alles abgegrast und immer noch nicht alle Arten gefunden. Und dann ist da noch die Sache mit den Arenen. Pokémon Go dreht sich nämlich auch darum, sogenannte Arenen zu erobern. Ich gehöre Team Blau an und es gibt auch noch Team Gelb und Rot. Und wenn ich in einer Arena alle Pokémons einer anderen Farbe schlage, gehört sie Team Blau. Das Problem? Die meisten Arenen sind mit übermächtigen Pokémon von Spielern besetzt, die einfach mehr spielen und deswegen stärkere Pokémon haben. Die Lösung wäre, mit anderen Mitspielern aus Team Blau zusammenzukämpfen. Das sieht das Spiel vor. Das könnten wir tun, wenn wir alle gleichzeitig am selben Ort sind. Aber wie es im Erwachsenenalltag so ist, wenn ich da bin, sind meine Freunde beschäftigt und umgedreht. Und für das Spiel muss ich aber vor Ort sein. Das Spiel arbeitet mit dem GPS-Signal, das das Handy empfängt. Wenn es nur eine Lösung gäbe, dass ich nicht unbedingt immer hinlaufen muss, wenn meine Freunde da sind.
Alrighty guys, today we're taking Pokémon Hunting to the extreme.
Natürlich ist da auch schon jemand anderes drauf gekommen. YouTuber Lachlan hat sein Handy einfach in eine Drohne gehängt und beobachtet jetzt über eine Software auf seinem Laptop den Bildschirm des fliegenden Smartphones, auf dem Pokémon Go läuft.
Alright, wait, so I go that way there? Let's go catch this monkey, boys.
Allerdings muss er dann doch an den Ort rennen, an dem das Pokémon ist, weil er keine ordentliche Fernsteuerungssoftware installiert hat, sein Drohnenphone also nicht bedienen kann, solange er selbst nicht doch vor Ort ist. Das Problem könnte ich zwar für mich technisch lösen, aber mir fehlt die passende Drohne. Und eben mal ungefähr 1000 Euro ausgeben ist dann vielleicht doch ein bisschen viel. Ebenso ressourcenhungrig ist die Lösung von Pokémon-Spieler und Hacker JD Psyker, der mit einem Gerät ein falsches GPS-Signal generiert und so dem Handy vorgaukelt, dass es ganz woanders ist. Aber ich habe weder die Programmierkenntnisse noch die passende Technik, obwohl ich es spannend fände, auf dem Mount Everest Pokémon zu fangen. Und ja, man kann GPS-Daten auch auf dem Smartphone durch Software vortäuschen, aber es ist bei all diesen GPS-Schummeleien nicht klar, wie einfach die Pokémon Go-Firma Niantic den Betrug durchschaut. Und wenn sie es tut, wird der Account gesperrt. Es ist zum Verzweifeln.
Yay, ein wildes Taubsi erscheint. Noch eins.
Jetzt sitze ich also hier mit meinen 50 Taubsis. Aber immerhin, dabei kann mir die Pokémon Go Optimierungsgemeinde dann doch helfen. Pokémons kann man weiterentwickeln zu stärkeren Pokémons. Das kostet Ressourcen, aber es gibt Erfahrungspunkte, die mich stärker machen. Und diese Erfahrungspunkte kann man verdoppeln, wenn man ein sogenanntes Glücksei einsetzt, was sehr selten zu finden ist oder für Geld gekauft werden muss. Aber dank der Webseite PidgeyCalc, zu Deutsch Taubsi-Rechner, weiß ich aber genau, wie viel mir meine 50 Taubsis, Ratzfatzen, Traumatos und andere Pokémons bringen und wie viel ich noch sammeln muss, bevor ich das Glücksei auslöse. Und während ich so da sitze und Pokémons verwandle, fällt mir auf, das Spiel selbst macht mir eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so viel Spaß. Aber zu sehen, wie innovativ die Menschen sind, wenn es darum geht, das Spiel zu beherrschen, diese ganzen verrückten Erfindungen zu sehen, das begeistert mich mittlerweile eigentlich mehr als das Spiel selbst. Aber naja, durch den gezielten Einsatz von Pokévision und PidgeyCalc bin ich jetzt nochmal von Level 18 auf Level 20 aufgestiegen. Das ist schon was. Vielleicht spiele ich doch noch ein kleines bisschen weiter.
Markus Richter über seine Erfahrungen mit Pokémon für Fortgeschrittene. Er wird uns dann sicherlich noch weiter davon berichten in einer der nächsten Sendungen. Falls Sie es jetzt auch mal ausprobieren möchten, die passenden Links gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Wie auch die gesamte Sendung und die Playlist zur Netzmusik. Und davon gibt es gleich das letzte Stück für heute. Nach uns dann die Nachrichten und das Theatermagazin mit Susanne Burkhardt. Und wir, Martin Böttcher
und Vera Linz,
sagen Bye Bye Baby mit etwas Rock'n'Roll von Stefan Kartenberg.
Tschüss.